Ich habe als Einleitung für das, was wir heute durcharbeiten wollen, einen Psalm genommen. Und ich will, dass wir den lesen und dass wir uns überlegen, was das bedeutet. Was möchte Gott uns da vermitteln? Was für ein Gefühl soll dieses Lied uns als Gemeinde geben? Das ist der Psalm 133 mit etwas altmodischen Worten, aber wir sind ja alles kluge Leute, wir verstehen das. Wird hier etwas beschrieben, etwas, was schön ist, etwas, was uns gefallen soll, weil es Gott gefällt. Etwas, was wir genießen sollen, etwas, was wir suchen sollen und worüber wir uns freuen sollen, wenn wir es finden. Und zwar Psalm 133, ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Seht, wie wunderbar schön ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Es ist so kostbar wie das duftende Öl, das an Aarons Bart herunterrann bis auf den Kragen seines Gewandes. Es tut wohl wie der Tau, der vom Hermon stammt und Zion erfrischt, der sich senkt auf die Hügel der Stadt. Denn dort hat Jahwe Segen befohlen, Segen, Leben, das immer besteht. Das ist ein Lied, das das Volk Israel singen sollte, für den Aufstieg zum Tempel. Wenn man nach Jerusalem ging, zum Tempel, wenn man dort hinging, so wie Gott es befohlen hat, um die Opfer zu bringen, mindestens einmal im Jahr, dann musste man meistens bergauf gehen. Und die Pilger aus allen Städten taten sich zusammen und sie pilgerten dann den ganzen Weg. Und auf dem Weg sangen sie diese Lieder. Sie sangen diese Lieder des Aufstiegs und da sind ganz viele davon, wenn ihr das mal euch die Psalmen davor und danach anschaut, dann werdet ihr sehen, dass viele davon solche Lieder sind. Und sie waren da, um etwas Bestimmtes im Volk auszudrücken. Es waren meistens fröhliche Lieder, schöne Lieder, Lieder, über dass das Volk sich gefreut hat, dass sie jetzt endlich wieder bei Gott sein dürfen. Und dieses Lied hat aber noch etwas. Und zwar, dieses Lied sagt uns, wie schön, wie wunderbar schön es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Und das Volk Israel wusste, wie es ist, wenn Brüder nicht einträchtig beieinander sind. Das Volk hat sich aufgeteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Und die haben sich bekriegt gegenseitig. Die haben Krieg gegeneinander geführt. Die haben sich umgebracht. Aber dieses Lied sollte sie auf eine andere Sache ausrichten. Das sollte ihnen zeigen, dass da etwas anderes ist. Gott wollte etwas anderes. Etwas anderes gefällt Gott viel besser. Und deswegen muss es auch uns besser gefallen. Sie waren Brüder, die alle dort zum Tempel gegangen sind. Und es sollte so sein, dass sie einmütig dorthin gehen, dass sie mit einem Geist dorthin gehen, dass sie als Brüder dorthin gehen, dass sie sich nicht hassen gegenseitig. Mit diesem Lied, wenn man dann aus einer Stadt zog, die Leute, die aus der gleichen Stadt waren, die zogen dann bestimmt zusammen, ich weiß nicht. Und wenn man Streit hatte, und dieses Lied singt, dann hat man gemerkt, dass was falsch läuft. Dann hat man gemerkt, schau mal, laufen wir in die Stadt hoch, aber ich bin nicht einig mit ihnen. Das ist doch nicht richtig. Gott lässt seine Lieder schreiben und da wird es besungen, wie gut es ist, wenn wir zusammengehören. Es ist so kostbar wie das duftende Öl, das Aarons Bart herunterrann. Hier ging es darum, dass Aaron gesalbt ist zum Priester. Dass das Volk Israel was ganz Besonderes ist vor Gott. Dass sie einen Zugang zu Gott haben. Und sie sagen, dieser Zugang zu Gott, das, was auch genauso schön ist wie der Zugang zu Gott, ist, wenn wir gemeinsam diesen Zugang zu Gott haben. Und dann kommt hier dieses, der Tau, der vom Hermon stammt. Wir können das nicht so gut verstehen, weil wir sind alle keine Landwirte. Wir brauchen keinen Tau mehr und wir brauchen auch keinen Regen mehr. Ihr habt vielleicht in eurem Garten besonders viel wachsen. Aber wir sind da nicht so drauf angewiesen. Aber damals, die Bauern, die waren da drauf angewiesen. Die waren darauf angewiesen, dass der Tau kommt und alles bewässert sozusagen. Dass alles feucht wird. Und die sagen, so wie der Tau kommt und alles feucht macht und das Leben spendet, so ist es, wenn wir Brüder sind, und wenn wir gemeinsam zu Gott gehen und Gott anbeten. Und dann am Ende, denn dort hat Jahwe Segen befohlen. Leben, das immer besteht. Da ist ein Segen, den Gott darauf gelegt hat. Der hat gesagt, wir gehen dorthin zusammen und wir gehen dorthin, wo Gottes Segen ist, wo Gott Leben gegeben hat für immer. Seht, wie wunderbar schön es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Wir schauen uns heute das Apostelkonzil nochmal genauer an, das Apostelkonzil 49 nach Christus. Und welche Folgen, das ist so das letzte Mal, dass wir uns das anschauen, welche Folgen hat das Apostelkonzil für die Menschen damals und für uns heute? Was bedeutet es, dass damals, das was damals beschlossen wurde, was hat es damals für Auswirkungen gehabt und was bedeutet es für uns, für unsere Gemeinden, für unsere Gemeindestunde? Wie wollen wir Sachen angehen? Nach diesem Vorbild oder im Geiste von diesem Apostelkonzil? Damals ging es darum, ob die Völker, wie sie sind, also die Griechen, die Perser, die Römer, die Germanen oder wie auch sonst die Völker alle hießen, ob die überhaupt so, wie sie sind, gerettet werden können. Ob sie Gottes Volk sein können. Ob sie dahin zugetan werden können. Oder müssen sie zuerst jüdisch werden? Und diese Frage war ganz wichtig, weil das hat die Gemeinden gespalten. Es gab dann in der Gemeinde das Problem, dass die einen mit den anderen nicht konnten, weil die haben das so falsch alles gemacht. Die haben so schlechte Sachen gegessen, die haben sich falsch angezogen, die haben mit der falschen Sprache geredet und so. Und dann musste man sich so absondern. Dann gab es so Streit und Parteiung in der Gemeinde. Und 49 nach Christus auf dem Apostelkonzil hat die Gemeinde die Lösung dafür von Gott bekommen. Wir haben letztes Mal darüber geredet, dass der Heilige Geist sie zu dieser Lösung geführt hat. Das war das, was der Heilige Geist sich gewünscht hat. Diese Lösung, und diese Lösung, die hat Auswirkungen gehabt auf die Gemeinde damals, aber auch auf alle Gemeinden weltweit seitdem. Und wir lesen uns als erstes einmal so noch einen Teil von diesem Apostelkonzil durch, und zwar die Verse 22 und 23 im Kapitel 15. Was bedeutete das, diese Entscheidung? Was wollte der Heilige Geist für die Gemeinde damals? Wie sollte das aussehen? Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten im Einvernehmen mit der ganzen Gemeinde, zwei Männer aus ihrer Mitte zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu schicken. Und sie wählten Judas mit Beinamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern, und verfassten mit ihnen das folgende Schreiben. Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen ihre nichtjüdischen Geschwister in Antiochia, ganz Syrien und Zilizien. Den Brief, den lesen wir jetzt nicht nochmal komplett durch, sondern wir bleiben erstmal auf diesem Teil hier stehen. Also das ist die Einleitung von dem Brief. Wir sehen hier also als erstmal so das Grundsätzliche, was da passiert. Die Gemeinde, die Apostel, die da waren, also Petrus und die anderen Apostel vielleicht noch welche, wir wissen es nicht. Dann Jakobus, der Bruder des Herrn, der einer der Leiter, einer der Stützen in der Gemeinde in Jerusalem war. Dann die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem und die ganze Gemeinde. Die haben vom Heiligen Geist geführt diesen Beschluss gefasst. Und sie haben gesagt, jetzt brauchen wir aber noch zwei Leute, die müssen Paulus und Barnabas begleiten. Und wisst ihr, was das bedeutet? Was bedeutet das denn? Dass die Gemeinde zwei Leute auswählen muss. Zwei Leute von sozusagen führenden Männern unter den Brüdern. Warum musste man das tun? Das zeigt uns, dass die Lage so angespannt war, dass man gesagt hat, wenn wir nur Paulus und Barnabas schicken, dann wird man ihnen nicht glauben. Da ist ja dieser Streit da. Und die anderen hören nicht auf Paulus und Barnabas. Sogar wenn die mit einem Brief kommen von uns, wird man sagen, ja, das habt ihr euch ausgedacht oder so ganz war das auch nicht. Und dieses alles, die Gefahr bestand, dass man Paulus und Barnabas nicht annehmen würde. Also so verhärtet waren die Positionen. So wenig konnte man da noch irgendwas mit Reden klären. Und deswegen hat die Gemeinde gesagt, okay, wir machen es so. Wir schicken natürlich Paulus und Barnabas zurück, aber wir schicken noch zwei von unseren Leuten. Zwei von den Leitern in unserer Gemeinde, hier steht führende Männer unter den Brüdern, wir schicken die, die sind bekannt, dass sie zu uns gehören. Und die können dorthin gehen und auf die wird man hören. Und dann werden die sozusagen, sie werden dorthin gehen und sie werden dann das Zeugnis bestätigen, wir dürfen den Heiden keine Last mehr auflegen. Also das ist erstmal so zum Groben, was da passiert ist. Aber jetzt, was ich viel wichtiger finde, ist, wie die Gemeinde den Brief schreibt. Die Gemeinde schreibt den Brief und der Anfang vom Brief ist, die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen ihre nichtjüdischen Geschwister. Diese Einleitung ist unheimlich wichtig, weil sie zeigt uns, in welchem Geist die Gemeinde in Jerusalem diesen Heiden begegnet. Schaut mal, gehen wir mal ein anderes Beispiel. Bei Trennung und Spaltung, bei Streit gibt's oft so eine Feindschaft, dass man gar nicht mehr miteinander reden kann. Und dass man irgendwann sich gegenseitig dann das Heil abspricht und sagt, ja, die kommen gar nicht in den Himmel überhaupt und das ist überhaupt schrecklich sündig, was die da machen und so. Und irgendwann kann man gar nicht mehr miteinander. Und so gab es zum Beispiel vor so 300 Jahren die Freunde Whitfield und Wesley. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von den beiden. Bei denen war das auch so. Die hatten Meinungsverschiedenheiten über Lehren in der Bibel und die konnten sich nicht einig werden. Der eine glaubte so, der andere so und beide beriefen sich auf die Bibel, aber so richtig einig werden konnten sie sich nicht. Und ihre Anhänger, also die Leute, die den Whitfield besser fanden, die hassten die anderen. Und die, die den Wesley besser fanden, die hassten dann den Whitfield. Und so gab's dann, die Fronten wurden immer verhärteter und diese Anhänger, die trugen diese Meinungsverschiedenheiten mit großem Eifer aus. Und es wird dann erzählt, dass es einmal so war, dass einer von Whitfield seinen Freunden mit ihm geredet und gesagt, Whitfield, ich frage mich, wenn wir im Himmel sind, werden wir da den anderen überhaupt sehen? Also, wisst ihr, das Interessante ist ja, wir haben letzten Sonntag ein Lied von Charles Wesley gesungen. Dieses Lied, kennt ihr das? Jesus, Heiland meiner Seele. Jesus, Heiland meiner Seele. Und so weiter. Dieses Lied, das ist von Charles Wesley. Und die sagen, der kommt gar nicht in den Himmel. Wisst ihr, warum sie es gesagt haben? Weil der eine Meinung vertreten hat, die sie nicht richtig finden. Und da haben sie, und dann sagen sie gleich, der kommt wahrscheinlich gar nicht in den Himmel. Irgend so ein Schwätzer kommt daher und spricht den Wesleys das Heil und die Rettung ab. Und was ich so schön finde, ist, also es wird erzählt, dass Whitfield sehr weise darauf reagiert hat. Also Whitfield hat dann sich das angehört und dann hat er gesagt, ja, also der hat gesagt, was denkst du, Whitfield, werden wir den Wesley oben im Himmel überhaupt sehen? Und dann sagte Whitfield, ich befürchte nein, denn er wird dem ewigen Thron so nah sein und wir werden so weit wegstehen, dass wir den da vorne gar nicht sehen können. Also genau, das ist eine schöne Antwort. Es ist eine Antwort, die im Geiste Jesu ist, weil sie den anderen ehrt. Weil sie nicht einfach nur auf das schaut, wo man anderer Meinung ist, sondern weil sie auf viel mehr und auf viel Größeres schaut, als einfach nur ist der andere so, wie ich ihn mir vorstelle. Und macht er die Dinge so, wie ich glaube, dass sie richtig sind. Und so ähnlich müssen wir das verstehen, was die Apostel hier jetzt machen. Sie wählen ihre Worte ganz bewusst. Also jedes Wort, was sie sagen, hat ganz, ganz große Bedeutung. Die haben nicht einfach irgendwas gesagt, sondern sie haben ganz bewusst ein Statement gesetzt. Das, was sie sagen, wie sie alleine der Gruß, soll in der Gemeinde etwas ganz deutlich machen. Und wisst ihr, was sie ganz, ganz deutlich machen wollen? So deutlich, dass sie es zweimal sagen. Sie sagen zweimal die gleiche Sache und sie sagen, wir sind Geschwister. Wir sind Geschwister. Das muss die Einstellung sein, mit der wir in diese Sache rangehen. Wir sind Geschwister. Sie sagen, wir, die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen ihre nichtjüdischen Geschwister. Stellt euch vor, wie diese Aussage einschlägt in so einem Streit. In so einem Streit, wo man sozusagen sich dann schon gegenseitig das Heil abspricht und wo man nicht mehr mit dem anderen reden kann und man kann sowieso nicht an einem Tisch sitzen oder in einem Haus sein. da kommt auf einmal diese Seite, wo alle gedacht haben, das sind die ganz Besonderen, die sagen, hey, wir sind Geschwister. Und wer das auf so eine Art und Weise macht, der kann, also der stellt sich zwischen uns. Der Streit war so heftig, die konnten sich ja gar nicht einigen. Wenn ihr im Kapitel 15 am Anfang schaut, dann steht, sie hatten einen nicht geringen Wortwechsel in der Elberfelder. Also sie hatten einen heftigen Streit. Also die Elberfelder ist etwas, sie untertreibt so ein bisschen elegant. Aber da geht's darum, die haben sich richtig gestritten. Und die konnten nicht miteinander. Und jetzt sagt die Gemeinde, nein, wir sind Geschwister. Wer wird, schaut mal, ich stelle mir das so vor, da ist diese Gemeinde in Antiochia, die haben sich gestritten. Und jeder glaubt natürlich, er hat Recht. Also so ist ja immer beim Streit. Keiner streitet ja, weil er denkt, er hat Unrecht. Sondern jeder denkt, er hat Recht. Und dann stehen die beiden da und die haben jetzt die nach Jerusalem geschickt. Und wisst ihr, was die einen gedacht haben? Die haben gesagt, jetzt kommen die endlich zurück und dann werden sie es endlich sagen. Die Heiden können doch nicht einfach so zu Gott kommen. Und da haben sie gewartet, jetzt endlich wird man jemand das denen sagen. Und dann werden die endlich Buße tun und dann werden die endlich so sein, wie wir sie haben wollen. Und dann die anderen stehen dann auch vielleicht da und sagen, hoffentlich kommen die bald zurück und dann werden die denen mal die Meinung sagen. Und so stehen die dort alle und warten. Und was sagt die Gemeinde in Jerusalem? Die Ältesten, Jakobus, der Bruder des Herrn und die Apostel, sie sagen, wir sind Geschwister. So müssen wir diese Sache angehen. Wir sind Geschwister in dieser Sache. Sie erwähnen das, ich habe schon gesagt, sie erwähnen das zweimal. Also sie sagen, wir sind Brüder und wir grüßen unsere nichtjüdischen Geschwister. Dann einmal würde reichen. Sie könnten einfach nur sagen, wir sind Brüder. Aber sie sagen es zweimal, damit es wirklich jeder mitkriegt und damit alle Streithähne, egal auf welcher Seite sie stehen, eine Sache verstehen. Wer die Heidenchristen verachtet, verachtet alle Christen. Weil alle Christen sind eine Familie. Die Judenchristen und die Heidenchristen, die sind eine Familie. Wir sind Kinder von einem Vater. Jesus ist unser Bruder, der Erstgeborene. Und wir sind eine Familie. Und wer den anderen verachtet, der verachtet die ganze Gemeinde. Wer den einen bekämpft, der bekämpft die ganze Gemeinde. Und vielleicht auch nochmal hier, es ist ein bisschen umständlich, wie sie formulieren, aber ich glaube, sie machen das, weil sie genau wissen, wie das läuft. Schau mal, sie sagen, wir grüßen unsere, oder die Brüder grüßen ihre nicht-jüdischen Geschwister. Wenn sie einfach nur gesagt hätten, wir grüßen unsere Geschwister, dann könnten die einen sagen, ja, die meinen aber nicht die Heiden. Die meinen natürlich nur uns, weil wir sind ja nur die wahren Geschwister. Die sind ja keine richtigen Geschwister. Erst wenn die noch das alles machen, dann sind sie auch Geschwister. Nee, und die Apostel sagen, nee, damit niemand das falsch versteht. Wir grüßen die, die aus den Nationen sind und wir sind alle Geschwister. Deutlicher konnte die Gemeinde in Jerusalem das nicht machen. Also das war ganz, ganz klar Stellung bezogen zu diesem Thema. Natürlich, wir müssen auch eins verstehen, die eine Seite wurde damit natürlich ganz offen sozusagen widerlegt. Also die Gemeinde hat gesagt, ihr habt nicht recht. Also das ist nicht so, dass man nur weil wir Geschwister sind, heißt es nicht, dass man nicht die Wahrheit reden darf. Oder dass die Wahrheit nicht wichtig wäre. Die Wahrheit ist wichtig. Und die Gemeinde in Jerusalem macht es ganz deutlich, wir sind Geschwister, ohne dass die was ändern müssen. Wir müssen diese Sache so deutlich beim Namen nennen. Und ihr, die ihr anderer Meinung seid, ihr müsst es verstehen und müsst es akzeptieren. Also diese Sache kommt ganz deutlich rüber. Aber wichtig ist, wie wir das machen. Wir sind Geschwister, wir machen das als Brüder und Schwestern. So klären wir diese Dinge. Und was jetzt kommt, ist dann ab Vers 30, wie das Ganze sich dann sozusagen ausbildet in der Gemeinde. Die Verse 30 bis 32. Nachdem man sie hatte ziehen lassen, also diese Delegation geht jetzt nach Hause, kamen sie nach Antiochia. Dort riefen sie die Gemeinde zusammen und übergaben den Brief. Er wurde vorgelesen und alle freuten sich über die Ermutigung. Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, die ermutigten sie und ermutigten die Geschwister mit vielen Worten und stärkten sie im Glauben. Nachdem sie noch einige Zeit bei ihnen geblieben waren, ließen die Brüder sie in Frieden zu denen ziehen, die sie gesandt hatten. Da, wo die Gemeinde nach Jesus seinem Willen zusammensteht, da, wo sie sagt, wir sind Geschwister, da fließt Gottes Segen in ganz besonderer Weise. Jesus, wir haben das auch letztes Mal schon gesagt, Jesus, sein letzter Wille für seine Jünger, also am Ende, als er ihnen alles sagt, was er möchte, sagt er zu ihnen, ihr sollt einander lieben. Liebt einander. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ihr Geschwister seid, wenn ihr Brüder und Schwestern seid, dann wird man sehen, dass ihr etwas habt, was die Welt nicht hat. Dann wird man sehen, dass wir eine wahre Familie sind. Und hier hat die Gemeinde genau das gemacht. Sie haben sich bekannt zur Gemeinde in Antiochia, sie haben sich bekannt zu den Heidenchristen und diese Liebe zueinander haben sie gezeigt und jetzt genießen sie den Segen, der daraus kommt. Alle freuten sich über die Ermutigung. Das ist für mich auch wichtig. Die Gemeinde hat sich als ganze Gemeinde gefreut. Alle waren froh darüber, weil es bedeutet, dass sie zusammen sein können, dass es eine Hoffnung gibt, dass es etwas Gutes ist. Und sie können jetzt diese Freude und diesen Segen genießen. Die Geschwister wurden ermutigt mit vielen Worten und im Glauben gestärkt. Ich wollte einfach noch mal kurz auf Judas und Silas eingehen. Wisst ihr, Judas und Silas, das waren ja sozusagen die Boten, die das gebracht haben. Judas und Silas sind führende, angesehene Brüder in der Gemeinde in Jerusalem gewesen. Und das war ihre Wirkung jetzt. So war das. Als sie gekommen sind, hat es allen gut getan. Und ich habe mir dann überlegt, eigentlich ist das schon echt eine schöne Beschreibung, oder? Also, stellt euch mal vor, man sagt es über euch. Man sagt, hey, die sind in die Gemeinde gekommen und da, wo sie hingegangen sind, da haben alle sich über die Ermutigung gefreut. Und sie haben die Geschwister ermutigt mit vielen Worten und sie haben sie im Glauben gestärkt. Das ist doch das, wofür wir bekannt sein wollen, oder? Das ist doch eine Beschreibung. Was ist ihr Geheimnis? Was haben die denn Besonderes? Konnten die besonders gut reden? Waren die besonders klug? Was war denn besonders? Wisst ihr, ich glaube, es war einfach ihre Botschaft. Also ihre Botschaft war ja diese, dass Gottes Gnade für alle gilt und dass die Christen untereinander Geschwister sind. Das war eine Botschaft der Liebe, es war das Evangelium des Friedens, was sie verkündigt haben. Sie laden jeden Menschen ein, egal welche Sprache er spricht, aus welcher Kultur er kommt. Sie sind Geschwister für jeden, der den Namen des Herrn anruft. Und wir müssen uns als Christen und auch als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne, wir müssen uns fragen, haben wir so einen Einfluss auf Menschen? Wenn nicht, dann müssen wir uns fragen, warum nicht? Sind wir vielleicht nicht mit der gleichen Botschaft unterwegs wie die? Ist unser Evangelium ein Evangelium des Friedens oder ist es ein Evangelium des Streits? Also sind wir die, die immer streiten über Lehrfragen und wir haben mit jedem Streit, weil der glaubt das nicht ganz so richtig und der glaubt das nicht ganz so richtig und wir sind dann die ganze Zeit immer nur so am gucken, wer was falsch glaubt und mit allen zu diskutieren, was die jetzt glauben oder wie die sich so benehmen und was die so machen. Und immer sind wir nur am Diskutieren. Ist das unsere Art? Dann bringen wir keine Ermutigung und keinen Frieden. Dann ist in der Gemeindestunde so, wenn wir aufstehen, dann denken alle, oh nein, das steht schon wieder auf, jetzt gibt's wieder Stress. Das ist schade, wenn man so ist. Also wirklich schade. Weil das bedeutet, dass man eine andere Botschaft hat. Die Botschaft des Friedens und die Botschaft des Evangeliums ist, und ich meine jetzt innerhalb der Gemeinde ist, wir sind Geschwister. Wir kämpfen nicht für irgendwelche Dinge, für irgendwelche Vorstellungen, sondern wir sind Geschwister. So behandeln wir uns auch gegenseitig. Wir haben, als wir darüber gesprochen haben, wie das ist, wenn jüngere Menschen sich taufen lassen und dann in die Gemeinde kommen, dann gibt's, also das gab's hier und das gab's auch in anderen Gemeinden, also in Günzburg, wo ich war und so, dann gab's immer wieder diese Frage, ja, aber wie ist es jetzt? Die sind noch so jung und dann kommen die in die Gemeindestunde und da streitet man sich dann. Ist doch nicht gut, wenn die so jung sind. Wisst ihr, das Problem ist doch nicht, dass die in die Gemeindestunde kommen und so jung sind und wir streiten uns. Das Problem ist, dass wir uns streiten. Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass wir sagen, die sollen nicht in die Gemeindestunde kommen, weil wir streiten uns dort. Dann haben wir ein Problem, dann sollen lieber wir nicht in die Gemeindestunde kommen, wenn wir uns nicht anders als streiten können. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind Geschwister in der Gemeinde und so müssen wir uns behandeln. Wisst ihr, ich habe mit meinem Bruder, sehen wir manche Sachen nicht gleich, aber wir lieben uns und wir begegnen uns und ehren uns gegenseitig, weil ich ihn liebe, weil er mein Bruder ist. Ich spreche ihm das Heil nicht ab, nur weil er die Sachen vielleicht anders sieht als ich. Ich muss mich mit ihm nicht immer streiten über die gleichen Dinge, weil er mein Bruder ist, weil ich ihn liebe. Und in der Gemeinde sind wir Geschwister miteinander. Wie wir miteinander sind, soll so aussehen. Unsere Botschaft soll eine Botschaft sein, die uns verbindet, die aus uns Geschwister noch engere Geschwister macht. Dass die Leute, die mit uns zusammen sind, ermutigt davongehen. Dass sie gestärkt im Glauben werden. Dass die Gemeindestunde durch unseren Beitrag gestärkt wird. Dass es uns allen besser geht, anstatt dass es uns einfach nur schlechter geht. Wisst ihr, ich möchte hier nicht sagen, dass wir nicht die Wahrheit reden müssen. Wir müssen keine Heuchelei machen oder so. Also wir müssen natürlich Wahrheit reden, aber wir müssen es als Geschwister tun. Im Epheserbrief schreibt Paulus uns noch einmal zu dem gleichen Problem und ich würde gerne das Ganze lesen, was Paulus dazu schreibt, weil ich finde es sehr, sehr schön ausgedrückt. Also er fasst das Problem von damals sehr schön zusammen und erklärt es dann. Im Epheserbrief im Kapitel 2, die Verse 11 bis 14, da redet er und er schreibt hier die Epheser an und er sagt, deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehörtet, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt werden, obwohl sie selber nur äußerlich beschnitten sind. Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Die Bündnisse Gottes und die damit verbundenen Zusagen waren euch fremd. Ihr hattet keine Hoffnung. Ihr lebtet ohne Gott in der Welt. Aber jetzt seid ihr als ehemals Fernstehende mit Christus Jesus verbunden. Und durch sein am Kreuz vergossenes Blut seid ihr Nahestehende geworden. Er selbst ist unser Frieden. Er hat aus beiden, den Fernen und den Nahen, eine Einheit gemacht. Und durch sein körperliches Sterben hat er die Mauer der Feindschaft niedergebrochen. Wenn Paulus an dieses Apostelkonzil denkt, dann sieht er dieses hier vor sich. Er sagt, Jesus hat sein Blut und sein Leben gegeben, damit wir an einem Tisch sitzen können. Er selber ist unser Friede. Er hat aus seinem Körper, mit seinem Blut bezahlt, dass wir an einem Tisch sitzen können. Und das war damals für die Christen so wichtig. Jetzt können sie an einem Tisch sitzen, nicht weil die anderen so gleich sind, weil die anderen das so machen, wie es ihnen gefällt, sondern weil Jesus bezahlt hat dafür. Jesus hat den Preis bezahlt und deswegen können wir, dürfen wir nicht anders, als uns gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Von allem, das war der Kampf und der Dienst des Paulus, dass die Gemeinde dieses hier erleben kann. Und wenn wir jetzt das lesen, dann lernen wir auch was für unsere Zeiten. Wisst ihr, bei uns ist dieses Problem nicht mehr so groß. Gerade sogar hier im Epheserbrief schreibt er ja auch, deshalb denkt dran, dass ihr früher zu den Völkern gehörtet. Also er schreibt den Brief an Christen, die früher zu den Völkern gehört haben. Da waren wahrscheinlich nicht mehr viele Judenchristen oder mit einem jüdischen Hintergrund Christen da. Also nicht die, an die er schreibt hier. Also diese Gemeinden haben sich sehr, sehr weit weg vom Judentum entfernt und bestanden nicht mehr unbedingt aus jüdischen Leuten. Das war in der Geschichte so. Aber was bedeutet es denn für uns heute? Was bedeutet diese Entscheidung, die damals getroffen wurde, für uns als Gemeinden heute? Wie müssen wir Sachen angehen? Und ich habe mir das, oder ich würde gern mit einem Beispiel da einsteigen. Und so ein bisschen ein unverfängliches Beispiel, wo jetzt keiner von uns irgendwie, wo ich glaube, dass niemand von uns da irgendwie besondere Aktien drin hat, damit wir uns da nicht streiten dann über das. Schaut mal, wenn man die Gemeinde Jesu anschaut, über die Erde verstreut, dann ergibt sich so ein interessantes Bild. Manche von euch sind ja noch in der Sowjetunion in die Gemeinde gegangen. also ich jetzt nicht, oder meine Eltern haben mich wahrscheinlich dahin gebracht, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber die Gemeindestruktur in der Sowjetunion war ganz anders, als wir es heute hier leben. Die Gemeindestruktur war vielfach geprägt von dem sogenannten Bruderrat und bei wichtigen Ereignissen oder im Gottesdienst war das so, dass vor der Gemeinde so ein Block war, vielleicht neben dem Chor manchmal oder sonst irgendwas, da war so ein Block und da saßen dann die Brüder, die leitenden Brüder, die Autorität hatten. So war für die gesamte Gemeinde, die versammelte Gemeinde sichtbar, erkennbar, wer verantwortlich ist. Und wieso hat die Gemeinde das so gemacht dort? Wieso haben die sich in so einer Struktur etabliert? Und ich habe das selber erlebt, als Kind war ich immer wieder in solchen Gemeinden, die das mitgenommen haben von dort drüben nach hier nach Deutschland. Die waren in ihrer Gottesdienstform immer noch sehr stark geprägt, wie die es dort drüben gemacht haben. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe dann da drin gesessen und dann habe ich die da vorne gesehen und habe dann gedacht, warum sitzen die da? Also die sind nicht der Chor. Also der Chor steht auf, singt und die sitzen da. Und so ganz ernste Männer und so. Und ich habe das nicht verstanden. Und ich glaube, ich habe meine Mutter gefragt und sie hat mich dann so auf Folgendes hingewiesen. Wisst ihr, die Frage nach dem Wieso das so ist, keine Ahnung, ob man das so einfach klären kann. Aber wisst ihr, was zu beobachten war? Im sowjetischen Staat hat es genau so funktioniert. Die Partei und die Funktionäre der Partei waren auf Festen, abgetrennt von den anderen gesessen, entweder vorne in einem Extrablock oder wenn es da vorne keinen Extrablock gab, dann wurden die abgetrennt durch irgendeinen Tisch mit Gedeck oder so und dann saßen die vorne in einem eigenen Block und dann saßen hinten die ganz normalen Leute, damit jeder sehen konnte, dass sind unsere Funktionäre, das sind die Vorgänger in unserer Partei oder unsere Leiter in der Stadt oder was auch immer. Und bei großen Festveranstaltungen gab es eben so eine Sitzordnung. Und die Gemeinden, die haben das genau so gestaltet in den Gemeinden. Genauso wie sie es im Staat erlebt haben, so haben sie es dann auch, so ähnlich haben sie es dann auch in der Gemeinde gemacht. Und ich habe einige Verwandte und Bekannte in Gemeinden, wo man das tatsächlich immer noch so ähnlich handhabt. Und für mich ist das befremdlich. Also ich fand es damals seltsam und mir hat es, also ich habe gedacht, irgendwie komisch. Und mir hat es auch nicht gefallen. Aber jeder, der in so einer Kultur aufgewachsen ist und der das sein ganzes Leben lang so gelebt hat und erlebt hat und der dann hier in eine Gemeinde geht, wo man das so macht, wenn der in unsere Gemeinde kommt, dann denkt er sich, wie ist das denn hier? Da weiß ja keiner, wer der Leiter ist. Wer hat hier die Verantwortung überhaupt? Für den ist es befremdlich, wenn es nicht so ist. Ich fand das eine abstoßend. Ich konnte nicht verstehen, was für eine Botschaft damit gesendet werden soll. Und ich glaube, von euch würden viele das auch so sagen. Das ist nicht gut, so soll man es nicht machen. Aber auf der anderen Seite stehen Leute, die sagen, nee, das ist gut, das so zu machen. Ich weiß nicht, wie, ich habe dann überlegt, vielleicht sagen sie, das steht für uns dafür, dass diese Leute die Verantwortung auch übernehmen. Es war eine gefährliche Zeit, Christ zu sein. Und diese Leute, die setzen sich vorne hin. Jeder kann sie sehen. Und sie sagen, wir sind verantwortlich für die Gemeinde und wir stehen vor der Gemeinde. Wenn ihr jemanden ins Gefängnis stecken wollt, hier vorne sind wir, die zuständig sind für diese Gemeinde. Ihr braucht nicht die Leute dort verhaften. Wir sind hier. Und hier sitzen wir, für jeden sichtbar. Wenn der Gegner der Gemeinde kommt, stehen diese Männer öffentlich vor der Gemeinde. So, und jetzt stehen wir dran. Was ist besser? Also was will Gott jetzt? Oder so ist es doch dann die Frage. Dann stellen wir uns eine Gemeindestunde vor und dann sagt einer, ich finde, wir sollten das abschaffen. Die sollten nicht mehr dort vorne sitzen. Und dann, weil das ist, geht gar nicht, dass man das so macht. Und dann steht ein anderer auf und sagt, was, der Glaube unserer Väter, das war so, das müssen wir so tun, das haben wir schon immer so gemacht und das ist richtig und die stehen für uns da ein. Und der andere sagt, ja, aber die sind ja nicht besser als wir, warum sollen die dann da sitzen, als ob sie besser wären als wir? Und dann fängt man an, sich zu streiten. Und was ist das Problem bei der ganzen Sache? Was will Gott jetzt? Will Gott, dass wir das machen oder dass wir es nicht machen? Findet Gott es gut, wenn wir das machen oder nicht? Wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen, dann sagt uns Gott überhaupt nichts zu dieser Sitzordnung. Okay? Das heißt, die Gemeinde, die das macht, die darf das gerne machen. Und die Gemeinde, die es nicht macht, die darf das auch gerne machen. Das Einzige, was sie nicht machen dürfen, ist, dass sie sich darüber streiten. Dazu haben sie kein Recht. Weil mit welchem Recht fordere ich das ein, dass es nicht so ist? Oder mit welchem Recht fordere ich ein, dass es so ist? Mit welchem Recht fordere ich so eine Sitzordnung und mit welchem Recht bin ich dagegen? Wir dürfen uns darüber dann nicht streiten. Wir können uns darüber nicht die Köpfe einschlagen, weil das Gott uns dazu nichts sagt. Und deswegen glaube ich, dass Gott eigentlich, also grundsätzlich vom Prinzip her, dass es ihm eigentlich egal ist, wie wir die Sitzordnung machen, solange sie einigermaßen sinnvoll ist für uns und solange wir uns da irgendwo einigen können, ist es für Gott völlig okay, ob wir so sitzen oder anders. Und da zeigt sich, das Evangelium Gottes hat eine besondere Kraft, die für uns Menschen fremdartig ist. Wir wollen die Dinge so ordnen, dass sie nach unserem Prinzip funktionieren, dass alles seine Ordnung hat, so wie wir denken, dass es richtig und ordentlich ist. Und deswegen war das für die Juden so schwer, das zu akzeptieren, dass da die Heiden kommen und die singen nicht die gleichen Lieder, die benutzen nicht die gleichen Melodien für die Psalmen, sondern benutzen andere Melodien. Die machen das anders, die ziehen sich auch ganz falsch an. Damals war es noch viel größer, der Unterschied, wie man sich gekleidet hat. Die Juden haben sich ganz anders gekleidet als irgendwelche Völker im Norden von Galatien oder von Syrien dort. Die haben sich verschieden angezogen. Da haben die gesagt, das ist doch nicht anständig, so kann doch ein frommer Mann nicht in den Gottesdienst gehen mit so einer komischen Kleidung. Und die Farben passen gar nicht, das ist ja nicht ernsthaft genug. Und manche haben, also solche Dinge. Und wir wollen dann, dass man gleich aussieht, weil das ist beherrschbar. Deswegen haben wir auch ein Problem damit, wenn jemand zum Beispiel eine Frisur hat, die sonst niemand hat. Der fällt auf. Dann denken wir, das kann ja nicht sein. Der soll so eine Frisur nicht haben. Wir müssen alle eine anständige Frisur haben. Und die ist ganz anders. Die muss anständig sein. Also ich will damit nicht sagen, dass man mit irgendwelcher Frisur rumlaufen kann. Also nur, dass wir es verstehen vom Prinzip her. Wir fühlen uns sicher, wenn die Dinge so sind, wie wir sie unter Kontrolle haben. Hier kommt das Evangelium ins Spiel. Das Evangelium ist nicht an eine bestimmte Kultur gebunden. Das ist nicht mal an eine bestimmte Form des Gottesdienstes gebunden. Obwohl wir das gerne so hätten. Wir feiern unseren Gottesdienst so. Wir haben drei Lieder und dann machen wir so eine Einleitung, dann beten wir, dann machen wir eine Predigt und dann so. Und das ist unsere Gottesdienstordnung. Und wenn jemand das anders macht, dann ist es immer so, ja, das geht nicht. Wir haben eine bestimmte Art, wie wir die Lieder singen und spielen. In einer anderen Gemeinde, also meine Schwester war bei bestimmten Brüdergemeinden unterwegs und die benutzen keine Instrumente. Die finden das falsch, Instrumente zu benutzen. Und die finden dann uns falsch. Wenn die in unseren Gottesdienst kommen, dann denken die, naja gut, die wissen es nicht besser vielleicht. Und die schauen dann auf uns herab, weil wir benutzen ja Instrumente. Und sie machen es richtig, weil sie benutzen ja keine Instrumente. Und wir gehen vielleicht in den Gottesdienst und wir finden die dann irgendwie so, ja, die sind auch dumm, die benutzen keine Instrumente. Warum nicht? Die verstehen ja gar nichts. Aber das sind so verschiedene Sachen. Wisst ihr, um nochmal auf diese Sitzordnung zu kommen, wir müssen uns als Gemeinden immer bewusst sein, was ist unsere Kultur und was ist das Evangelium? Was ist die biblische Lehre, was Gott verkündigt, was Gott sagt für uns als Gemeinde? Und was ist unsere Kultur? Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann werden wir viele Dinge ganz anders angehen können in der Gemeinde. Oder gerade auch in der Gemeindestunde. Wenn wir ein biblisches Prinzip haben, wenn Gott hier etwas schreibt, dann müssen wir das so machen. Da müssen wir versuchen, das möglichst gut zu verstehen und dann setzen wir das um. Wenn wir eine Kultursache haben, eine Kulturfrage, dann sind wir frei, das im Rahmen von unserer Weisheit und vom Nutzen für die Gemeinde zu entscheiden. Und dann in einer Kulturfrage, wenn wir uns da streiten, dann ist es etwas seltsam, weil da kann ja keiner Recht haben, weil es ist ja nur eine Kulturfrage. Da müssen wir vorsichtig sein, wenn wir streiten, weil niemand kann von sich behaupten, er hatte Recht. Die Sitzordnung hier in der Gemeinde, wie man das genau macht. Da hat keiner Recht und der andere Unrecht, sondern da hat einer eine Vorliebe und der andere auch eine Vorliebe. Und wir müssen schauen, dass wir die Vorlieben dann unter einen Tisch bekommen. Und so, das ist der Unterschied. Und ich wollte einfach zum Schluss noch so Beispiele bringen, um einfach damit wir das mal verstehen, an ganz praktischen Beispielen. Zum Beispiel, wenn wir uns als Gemeinde überlegen, wie ist das mit Frauen in der Leitung, also als Älteste. Wie müssen wir das handhaben? Ist das eine Kulturfrage? Oder ist das jetzt eine biblische Frage? Ist das eine Frage, die Gott uns vorgibt? Und wir als Gemeinde, wir haben in der Bibel uns an bestimmten Stellen orientiert. Wir können jetzt zum Beispiel eine davon lesen, hier aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, 12 bis 15. Da schreibt Paulus Folgendes. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille hält. Denn Adam wurde zuerst gebildet und danach Eva. Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Nun, wir haben hier eine Stelle, die, und das müssen wir zugeben, die nicht in allen Sachen immer sehr klar ist und sehr leicht verständlich. Einige Dinge muss man sich überlegen, was meint Paulus genau damit? Aber was für uns als Gemeinden klar erscheint, ist, dass Paulus eine ganz klare Sicht hat. Die Frau soll nicht lehren in der Gemeinde und sie soll nicht herrschen über den Mann. Also Autorität ausüben ist nicht. Und das ist relativ gut verständlich aus diesen Stellen. Was das bedeutet hier mit dem Vers 15, sie wird durchs Kindergebären hindurch gerettet, was Paulus damit genau meint, da müssen wir genau forschen und da gibt es dann verschiedene Antworten darauf. Aber vom grundsätzlichen Prinzip ist es eigentlich ziemlich klar, was da steht. Da versteht jeder, was Paulus meint und der Rest, das Ding ist, es passt sogar noch gut mit dem Rest der Schrift zusammen. An vielen Stellen der Bibel wird genau das bestätigt. Also zum Beispiel im Schöpfungsbericht wird eindeutig eine Schöpfungsordnung eingeführt, dann wo Gott den Mann und die Frau schafft und dann sagt, dass es die Ehe gibt, benennt Gott das auch nochmal ausdrücklich, als Jesus dann zum Beispiel seine Apostel beruft, hat er viele Frauen als Mitarbeiter und viele Männer als Mitarbeiter. Aber nur die Männer werden als Apostel von ihm eingesetzt. Und Jesus war nicht einer, der das aus Angst gemacht hat oder weil man das halt so gemacht hat. Jesus hat viele Sachen gemacht, die man nicht so gemacht hat. Der wurde dafür sogar getötet, für das, was er gemacht hat. Also der hatte keine Angst, sondern er hat es bewusst so gemacht. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann gibt sich für uns ein Bild und deswegen sagen wir, das ist keine Kulturfrage. Hier gibt es ein richtig und ein falsch aus unserer Sicht und wir wollen es richtig machen. Deswegen machen wir es so. Wie genau wir das dann handhaben, darüber muss man dann reden. Aber hier gibt es, in unserer Sicht, gibt es eine Linie, wie wir es als Gemeinde machen müssen. Okay? Wenn wir jetzt ein anderes Thema nehmen, und das ist jetzt eigentlich sogar ein ziemlich extremes Thema, und zwar die Frage, wann und wie genau feiern wir Gottesdienst? Ich glaube, die christliche Zeit ist Sonntagmorgen 10 Uhr, oder? Alles andere ist irgendwie unchristlich. Nun, das ist von der Bibel her gar nicht so deutlich. Eigentlich ist es ziemlich undeutlich von der Bibel. Es gibt in der Bibel nur ganz wenig Stellen, die auf den Sonntag auch nur im Entferntesten hindeuten. Es gibt zum Beispiel hier, Apostelgeschichte 20 müsste das sein, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, also da haben die sich halt am ersten Tag der Woche versammelt. Aber das ist nur einfach in einer Erzählung, so ein Nebensatz. Da steht am ersten Tag der Woche, also am Sonntag haben wir uns versammelt. Da steht nicht, dass wir das immer so machen müssen. Da steht nicht mal, dass die es immer so gemacht haben. Da steht nur, dass Paulus am nächsten Tag abreisen wollte und dass sie sich deswegen an diesem Tag oder dass sie sich versammelt haben an diesem Tag und Paulus wollte am nächsten Tag abreisen. Aber da steht nicht, dass wir uns am Sonntag treffen müssen. Das kann man auch von der Bibel nicht wirklich belegen, dass wir uns am Sonntag treffen müssen. Also es ist eher eine Kulturfrage, die sich über die Zeit sozusagen so eingebürgert hat. Wir können von der Bibel her nicht sagen, es ist falsch, wenn man das nicht am Sonntag macht. Es kann sein, dass es für eine Gemeinde mehr Sinn macht, das zum Beispiel am Samstag zu machen. Vielleicht am Samstagabend. Oder zu einer ganz anderen Uhrzeit am Sonntag. Man kann das ändern, weil das eine Frage der Kultur ist. Und also versteht mich nicht falsch, also ich will das jetzt nicht ändern, aber ich möchte, dass wir das verstehen. Die Dinge, wir müssen, wenn wir in die Gemeinde kommen, dann müssen wir uns in der Bibel auskennen. Wir müssen verstehen, was ist Gott wirklich wichtig, wo legt er Wert drauf und wo sind die Dinge, die er nicht bestimmt und festgelegt hat. Ich würde jetzt den Sonntag nicht ändern, weil das macht so sehr, sehr viel Sinn, dass wir das am Sonntag machen. Es ist der Tag des Herrn, der Tag der Auferstehung des Herrn. Die Christen haben das schon viele Jahrhunderte da gefeiert an diesem Sonntag. Aber man könnte auch für den Sabbat argumentieren, also für den Samstag, dass wir es am Samstag machen. Könnte man auch sagen. Es war immer der heilige Tag sozusagen in der Schöpfungsordnung Gottes, der Samstag. Wir könnten es verschieden machen. Und wenn wir darüber diskutieren, dann kann ich mir vorstellen, dass es über diese Frage, wenn wir sagen würden, wir wollen es auf Samstag ändern, also will natürlich keiner, aber wenn wir das sagen, dann wird es, glaube ich, großen Streit geben. Und es wäre töricht von uns. Weil niemand kann sich auf die Bibel berufen und sagen, so steht's und deswegen ganz klar und eindeutig, deswegen müssen wir uns am Sonntag treffen. Das kann niemand tun. Und deswegen dürfen wir uns darüber, wenn wir uns darüber streiten, sind wir töricht. Wenn wir uns streiten über Dinge, die nicht klar und eindeutig sind, dann sind wir töricht. Wenn wir den anderen dumm dastehen lassen und sagen, wie kann der das nur nicht verstehen? Am Sonntag hat man sich schon immer getroffen. Wie dumm ist der? Dann sind wir töricht. Und so ist es bei vielen Dingen in der Gemeinde. Und deswegen müssen wir, wenn wir in die Gemeindestunde gehen, wenn wir uns über Dinge unterhalten, die wir in der Gemeinde machen, vorsichtig sein, wie wir das tun, damit wir Gott ehren mit dem, damit wir Menschen sind, die Geschwister sind, die miteinander arbeiten, damit es besser wird. Es gibt verschiedene Themen, ich wollte jetzt nur bei denen bleiben, die Themen, über die man sich sonst so streitet, die kennt ihr ja selber. Überlegt euch dann mal, was sind das für Themen? Sind es Themen, die klar und deutlich in der Bibel geregelt sind? Oder sind es eher Fragen, die unsere Kultur angehen? Da müssen wir verschieden damit umgehen. Ich würde gerne damit abschließen. Und ich würde euch bitten, aufzustehen, bevor wir dann die Gebetsgemeinschaft oder bevor ich das anleite mit dem Gebet. Ich bete und dann. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns lieb hast und ich danke dir dafür, dass du in unsere Welt gekommen bist und dass du dich angepasst hast an uns. Du müsstest es nicht. Du könntest machen, dass wir alle so gleich werden müssen, aber du hast es nicht gemacht. Du kommst zu jedem Volk, in jedes Land und du siehst uns alle. Herr, ich danke dir dafür. Mit jeder Sprache, mit verschiedenen Arten, wie man sich anzieht, wie man aussieht, all das, was uns manchmal nicht gefällt, all das nimmst du an. Deine Gnade ist groß und sie reicht für die ganze Welt und für alle Menschen. Danke dir dafür. Hilf uns, dass unser Herz auch weit ist, dass wir Fremde lieben, andere Kulturen mit Lieben begegnen können und dass wir sehen, dass du diese Kulturen und diese anderen Menschen auch lieb hast. Amen.